Zeit ist für mich etwas sehr Wertvolles. Ich versuche, meine Zeit optimal zu nutzen. Ich will keine Sitzungen, Meetings, wo Zeit verschwendet wird von mir, von anderen Leuten. Da gehen wir lieber alle nach Hause zur Familie und arbeiten in der Zeit, wo wir dort sind, intensiv dran. Ich hatte natürlich auch viel Kontakt mit Projektleitern bei uns, die haben noch ganz eine andere Zeit erlebt. Und da hat mir auch ein Projektleiter mal gesagt, dass er eigentlich die Zeit mit den Kindern verpasst hätte. Und das hat mich dann schon auch dazu bewegt, das zu hinterfragen und dass ich das versuche, zu optimieren oder besser zu machen.
Herzlich willkommen zum Logistics und Automation 2025 Podcast. Heute sprechen wir mit Daniel Gilgen. Er ist CEO von Gilgen Logistics aus Oberwangen im Kanton Bern.
Guten Tag, ciao Markus, vielen Dank, darf ich heute hier sein.
Ich darf noch kurz was zu eurer Firma sagen. Ihr, Gilgen Logistics, seid ein international tätiger Schweizer Generalunternehmer für komplette Lager- und Logistiklösungen von der Idee bis zur Realisierung.
Ah, genau, ja, also wir realisieren einerseits also komplette Interlogistiklösungen, das heißt vom Palettenaufzug über komplette Versandlager, Lagersysteme, Verladetechnik mit Verladerampen, Hebebühnen, aber natürlich auch die notwendige Wartung und Service dieser Anlagen.
Wir reden ja heute vor allem über ein paar Themen. Ganz speziell hat mich neugierig gemacht dein Thema unternehmerische Verantwortung, Nachhaltigkeit für eine zukunftsorientierte Logistik und natürlich, was ein Familienvater antreibt, ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von aktuell 75 Millionen Franken durch die stürmischen Zeiten in die Zukunft zu führen. Habe ich da richtig recherchiert?
Fast komplett, sind nicht genau ganz 75, aber um den Dreh rum. Wir sind immer etwa um die 65 Millionen Umsatz, genau. Zu deinen Themen sind natürlich ein Spektrum, das du hier erwähnt hast. Also einerseits, was treibt mich an? Ich bin seit 2017 in Unternehmen und schnell mal hat mich natürlich die ganze Logistik, Intralogistik fasziniert. Das gibt mehrere Gründe. Einerseits natürlich, wenn man sich vorstellt, die Abhängigkeit, also was wir für einen Mehrwert liefern dürfen für die Gesellschaft, wie die heute funktioniert. Das heißt, wenn man im Lebensmittelhandel einkauft, wenn man am Morgen das Joghurt isst, wenn man die Großmutter im Spital besucht, wenn man Ersatzteile für eine Baumaschine auf der Baustelle braucht, wenn man Medikamente entwickelt, verteilen will. Überall in diesen Bereichen dürfen wir solche Automatiklager liefern. Und die dienen natürlich zum Mehrwert der Kunden, aber natürlich der Gesamtgesellschaft. Viele Leute sind sich diesem Umstand nicht bewusst, was die Logistik, also auch respektive die Interlogistik für einen Mehrwert bringt, haben sehr wahrscheinlich noch gar nicht so eine Anlage zu Gesicht bekommen. Trotzdem sind sie indirekt täglich damit konfrontiert. Also zu Weihnachten würden die Pakete nicht ankommen. Und das ist natürlich sehr sinnstiftend für mich persönlich, aber natürlich auch für die ganzen Kolleginnen und Kollegen des Unternehmens. Und das fasziniert mich und die Komplexität der Projekte. Also man muss sich vorstellen, man sagt immer, die Intralogistik ist eine Branche, wo es so viele organisatorische wie technische Schnittstellen gibt. Das heißt von der Mechanik über die Hardware, Steuerung, IT-Systeme, aber natürlich der ganze Bau drumherum, den es auch braucht. Das sind so viele verschiedene Leute, die zusammenkommen. So viel muss organisiert werden für die Großprojekte. Aber natürlich auch die technischen Schnittstellen, die sehr komplex sind, um dies zu realisieren. Also es braucht das Fachwissen bei den Mitarbeitern, bei den Kolleginnen und Kollegen und die Erfahrung. Das macht Spaß. Als Familienmensch, warum mache ich das? Ich übernehme gern die Verantwortung natürlich, um da was voranzutreiben, ganz klar, ja.
Daniel, du hast ja Anfang 2023 das Familienunternehmen in dritter Generation von deinem Vater übernommen. Was war so der innere Gedanke und was hat dich ganz besonders motiviert? Weil das war ja schon auch ein sehr, sehr wichtiger, großer Schritt für dein ganzes Leben.
Das ist so. Das ist nicht geplant gewesen. Das war wirklich auch viele Zufälle im Leben. Glück, dass ich jetzt heute in dieser Position sein darf. Ursprünglich wusste ich als Kind immer, ich will irgendwo in die technische Welt. Das hat mich fasziniert. Natürlich aufgrund der Tätigkeit meines Vaters, aber auch des Großvaters. Der war wirklich so der Daniel Düsentrieb, oder? Und hat immer wieder was erfunden. Das hat mich als Jung sehr fasziniert. Habe dann eine Elektronikerlehre gemacht und später aber gesehen in der Entwicklung in anderen Firmen, dass ich fasziniert war von Leuten, die da noch viel ein tieferes Verständnis hatten. Habe dann entschieden, ich gehe an die ETH Zürich und habe Elektrotechnik, Informationstechnologie studiert. aber dann irgendwann auch gesehen, dass ich zwar fasziniert bin von der Technik, aber meine Stärken ganz woanders liegen, im Zwischenmenschlichen organisieren, koordinieren, dass ich da sehr stark bin. Das habe ich dann vor allem im Beratungsbereich gespürt, habe da auch ein eigenes Unternehmen gehabt. Aber irgendwann wurde mir das irgendwie zu langweilig, sage ich mal, weil der Berater zu sein, man kann dann trotzdem bei den Kunden keine Entscheide fällen, man kann sie vielleicht beeinflussen. Und da habe ich mich auf die Stelle in der Gegen Logistik als Gesamtprojektleiter beworben. Also das war dann mein Antrieb und war nicht so geplant. Und so hat sich eigentlich Schritt für Schritt dann alles ergeben. Da kam eben die ganze Faszination für die Intralogistik, wie ich es vorhin ausgeführt habe, und dann die Möglichkeiten, Schritt für Schritt zu gehen. Ja.
Was ist denn so das ganz Besondere? Weil organisieren, okay, gab es da irgendwie einen besonderen Knackpunkt?
Es gab natürlich einige Themen, die ich damals in der Firma antraf, wo ich gesehen habe, es sind viele Herausforderungen in den Projekten, aber auch in der Organisation, wie in jedem Unternehmen. Und ich habe da immer schon, ich sage mal, in Szenarien gedacht, Lösungen gesehen und wollte was vorantreiben. Also ein starker innerer Antrieb und die Möglichkeit, das dann umsetzen zu dürfen, dass diese Möglichkeit zu haben, diese Kompetenz, aber auch Verantwortung, das habe ich immer gesucht im Leben, genau.
Was war denn da die größte Herausforderung, zu sagen, ich nehme diese Verantwortung als CEO an?
Bei uns war die Situation ein bisschen anders als normalerweise. Also das Unternehmen wurde 1961 gegründet und dann 1993 wurde das aufgeteilt in die Gilgen Fördersysteme, heute Gilgen Logistics, und die Gilgen Tür und Tor. Und mein Vater war immer der Geschäftsführer Gilgen Tür und Tor und wir hatten einen Geschäftsführer in der Gilgen Logistics. Also war das eigentlich ein viel einfacherer Übergang, als man es normalerweise in der Familie kennt. Also wenn ich dann was vorantreiben oder ändern wollte, war das nicht eine Änderung von Themen, die der Vater aufgebaut hatte, da er eben operativ vorher gar nicht tätig war. Also er hat dann auch im 2020 erst in diesem Unternehmen gestartet. Da war das natürlich ein angenehmer, sehr konstruktiver Übergang gemeinsam mit dem Vater.
Wie würdest du deinen eigenen Kindern Intralogistik oder Generalunternehmer erklären?
Die Intralogistik, jetzt mal allgemein erklärt, ist die Automatisierung von Materialflüssen innerhalb eines Gebäudes oder zu den Grenzen. Wenn ich es einem Kind erklären müsste, würde ich natürlich sagen, du schau, wenn der Postbote die Pakete nach Hause bringt, die sind ja nicht einfach von irgendwo hergekommen, die mussten irgendwo zwischengelagert werden. Das kann sein, dass das irgendwo in einem anderen Kontinent gestartet ist mit einer Zutat oder mit irgendeinem Material, das wurde dann verschifft, geliefert, kam wieder in ein Zwischenlager. Und all diese Lösungen in den Gebäuden, die realisieren wir als Firma, genau. Obwohl meine Kinder natürlich teilweise das Gefühl haben, dass wir irgendwelche Lego-Produkte oder was auch immer herstellen, weil teilweise haben wir Werbegeschenke, die ich nach Hause bringe. Und dann hatten die natürlich lange das Gefühl, wir machen irgendwelche Kleider oder Legos, wo wir auch schon mal umgesetzt haben. Also das ist hochinteressant, genau. Schwierig zu erklären, je nach Alter.
Was macht ihr besser als die anderen Logistiker und Intralogistiker?
Also man darf erwähnen, dass wir eines der wenigen familiengeführten Unternehmen im Intralogistikbereich sind. Das heißt, wir haben natürlich die Möglichkeit, rasch Entscheide zu fällen. Wir haben eine relativ flache Hierarchie und relativ viel Engineering-Kompetenz im eigenen Haus. Das heißt, wir können nicht nur Standards liefern, sondern auch für Kunden spezifische Anpassungen realisieren und umsetzen. Und da legen wir großen Wert drauf, dass wir da die Stärke haben, also die Flexibilität, auch das Ganze, die ganze Fachkompetenz auf der Baustelle, Umbauten, also nicht nur Greenfield-Ansätze mit Neubauten, da sind wir stark und da versuchen wir einen Mehrwert reinzubringen. Also wir sind auch eher ein kleineres Unternehmen im Markt und da versuchen wir natürlich diese Stärken hochzuhalten, im Gegensatz zu den größeren Mitbewerbern, die da mehr auf Standard setzen.
Jetzt hast du gerade den Fachterminus Greenfield angesprochen.
Also das heißt einfach kompletter Neubau auf jedem Grundstück, wo man alles von Beginn weg planen kann. Es gibt natürlich viele Projekte mit bestehenden Anlagen, sei es jetzt manuell oder bestehende, die umgebaut werden müssen, das teilweise im laufenden Betrieb. Also man muss sich die Abhängigkeit vorstellen. Wir haben Kunden, die haben solche Systeme im Einsatz, wenn die ersetzt werden müssen oder erweitert, die sind natürlich völlig von diesen Systemen abhängig. Wenn da was steht, wenn die nicht ausliefern können, dann steht der ganze Betrieb. Das heißt, das kann ein Schaden sein von x Millionen pro Tag oder der da Verlust ist im Geschäft. Gibt es ein gutes Beispiel, da hatten wir einen Kunden, eine ältere Anlage, und haben den Kunden mehrfach darauf hingewiesen, dass er gewisse Komponenten ersetzen müsse jetzt. Die sind in die Jahre gekommen, waren abgekündigt. Er konnte sich da nicht entscheiden und irgendwann hatte ich dann das Telefon den Anruf, sehr geehrter Herr Gilgen, hier die komplette Geschäftsleitung der Firma XY am Apparat, oder? Ich wusste natürlich schon Bescheid, dass da was nicht mehr lief. Irgendwas im Antrieb war ausgefallen und dann mussten wir organisieren. Also sind das so die Feuerwehrrettungsaktionen. Dann haben wir rumtelefoniert und irgendwo im Norddeutschen konnten wir dann in so einen alten Antrieb bei einem Lieferanten im Keller auftreiben. Der wurde mit dem Taxi an die Grenze verschifft. Und dann kam aber schon der Anruf vom Techniker, du Dani, die Grenzwächterin lässt uns nicht rüber, weil wir hatten natürlich keine Papiere und nichts. Dann habe ich gesagt, gib mir die ans Telefon, habe der erklärt, du, schauen Sie, der Antrieb ist 20-jährig, wir brauchen ein Komponent daraus, das Lager bei einem Kunden steht und ansonsten sind x 100 Arbeitsplätze betroffen und x Maschinen, die nicht betrieben werden können in der Schweiz. Und dann 3 Stunden später lief es wieder. Ja.
Da lagen die Nerven ein bisschen blank.
Ganz klar, ja. Ganz klar.
Wie schafft man das mit 190, gell? Habt ihr Mitarbeitende?
Ja.
Wie gehst du mit dieser Verantwortung um, ganz persönlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich versuche dann natürlich, das sehr sachlich im Sinne der Sache anzugehen. Ich sehe die Verantwortung als Unternehmen, als Person, in meiner Rolle, die ich im Unternehmen habe, gegenüber allen Kolleginnen und Kollegen, aber auch gegenüber unseren Kunden und der Gesellschaft, versuche das so gut wie möglich natürlich wahrzunehmen. Ich scheue mich auch nicht, Verantwortung zu übernehmen. Also schlussendlich, wenn irgendein Thema oder was passiert, was schief geht, trage ich immer eine Mitverantwortung oder bin mitverantwortlich für diese Themen. Ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass man als Unternehmen diese Verantwortung in der Gesellschaft trägt. Das ist ganz persönlich meine Sicht, dass jeder von uns eine Verantwortung in der Gesellschaft trägt, als Einzelperson, aber auch die Unternehmen. Und da versuchen wir mit gutem Beispiel voranzugehen. Also das heißt, solange es unserem Unternehmen gut geht, tragen wir auch die Verantwortung und versuchen gesellschaftlich mitzuarbeiten, dass man vorankommt, oder? Ich persönlich genieße eigentlich, dass ich dort diese Freiheiten und diese Verantwortung habe. Ich trage das sehr gerne, das belastet mich auch nicht. Ich kann da wirklich auch immer wieder, ich sag mal, einen Schritt zurück machen und denke mir dann, gut, auch wenn jetzt ein Thema ist, eine Herausforderung, die Welt wird nicht untergehen und zu Hause habe ich eine Familie, die Kinder, die Frau, gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf und was zu essen und das hilft dann teilweise natürlich wieder, eine andere Sicht einzunehmen, um das tragen zu können, ganz klar.
Wie schaffst du von diesem verantwortungsvollen Umfeld im Job die Balance zu halten, ganz persönlich?
Zeit ist für mich etwas sehr Wertvolles. Ich versuche, meine Zeit optimal zu nutzen. Das heißt, ich versuche in der Zeit, wo ich im Geschäft bin, diese Zeit extrem sinnvoll zu nutzen. Das ist mir auch wichtig als Gesamtunternehmen. Also ich will keine Sitzungen, Meetings, wo Zeit verschwendet wird von mir, von anderen Leuten. Da gehen wir lieber alle nach Hause zur Familie und arbeiten in der Zeit, wo wir dort sind, intensiv dran. Auf das schaue ich und versuche da die Balance zu halten. Ich versuche auch pünktlich zu Hause zu sein, die Zeit mit den Kindern zu genießen und wenn es dann sein muss, dann setze ich mich nochmal hin, arbeite noch was. Aber versuche wirklich und da ein bisschen auch von der älteren Generation zu lernen. Ich hatte natürlich auch viel Kontakt mit Projektleitern bei uns, die haben noch ganz eine andere Zeit erlebt. Da hat man die Projekte geleitet und am Abend noch montiert und das waren Tage vor x Jahren, die kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und da hat mir auch ein Projektleiter mal gesagt, dass er eigentlich die Zeit mit den Kindern verpasst hätte. Und das hat mich dann schon auch dazu bewegt, das zu hinterfragen und dass ich das versuche zu optimieren oder besser zu machen.
Jetzt kommen wir eigentlich von dieser Work-Life-Balance zu diesem Thema Unternehmenskultur. Was ist das für dich ganz besonders, dass du das eben auch als CEO vorlebst? Und wie lebst du das im Unternehmen vor?
Da versuche ich natürlich, und das gelingt mir auch nicht immer, Vorbild zu sein, eben das vorzuleben, die Leute auch anzusprechen. Also ich bin immer sehr, sehr direkt und offen, also im Positiven, wie auch wenn mir Sachen auffallen, die ich nicht optimal finde. Da gab es auch schon Sitzungen, da habe ich gesagt, du, aber braucht es jetzt 2 Vertreter aus dem Vertrieb? Nutzt doch eure Zeit sinnvoll. Versuche ich natürlich, das so vorzuleben, im positiven Sinn, aber eben auch die Verantwortung, das beizubringen, also auch diese soziale Verantwortung, die man hat. Da gibt es auch Beispiele, wenn Leute bei uns erkrankt sind oder Angehörige haben, die erkrankt sind, dass wir dann versuchen, als Unternehmen auch zu stützen, unterstützen, wo wir können. Aber ganz klar ist das immer ein Balanceakt, oder? Also das heißt, im Gegenzug erwarten wir natürlich auch, dass jeder mithilft. Es braucht bei uns jeden der Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ein kleines Unternehmen und es ist halt nicht immer alles klar getrennt. Man muss auch mal für einen Teamkameraden einspringen, oder? Und das versuche ich möglichst vorzuleben oder rüberzubringen. Gelingt mir teilweise, teilweise weniger. Klar, da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, aber ich denke, das kommt gut. Ja.
Bist du denn auch als Familienvater so durchgetaktet und organisiert oder lässt du dich da auch manchmal einfach mal ein bisschen treiben, was deine Familie vielleicht von dir will?
Ja, ich denke, da bin ich sicher auch beeinflusst von meiner Frau, die sicher sehr einen gelassenen Umgang auch mit den Kindern hat. Versuche das natürlich auch wieder zu kopieren, wo ich was gut finde, oder? Und versuche mir dort natürlich nicht in die gleichen Strukturen reinzufahren. Also das heißt, wenn ich dann sehe, dass viel lief, dann nehme ich die Kinder, sage, kommt, wir gehen in den Wald dort spazieren und dann ist man in einem ganz anderen Umfeld und kann völlig abschalten, oder? Statt dass man irgendwo zu Hause ist, man sollte noch das und das erledigen. Das spüren natürlich die Kinder, wenn man dann nicht voll bei der Sache dabei ist. Oder die Qualität der Zeit ist dann nicht die gleiche. Genau.
Das große Thema, was ja allen so ein bisschen im Nacken sitzt, ist ja künstliche Intelligenz. Da kann man eigentlich ja gar nicht mehr abschalten. Hast du selber den Eindruck, dass künstliche Intelligenz die Logistikbranche so dermaßen aufmischen wird, dass es noch schwieriger wird, Fachkräfte zu finden? Oder wie geht ihr denn bei euch im Unternehmen mit dem Thema künstliche Intelligenz um?
Das ist ein spannendes Thema. Es ist natürlich relativ viel, wurde in den letzten Jahrzehnten da geforscht, erreicht, oder? Also was man heute natürlich vor allem sieht, ist ChatGPT, was überall in der Presse ist. Und ist ja beeindruckend, was man natürlich damit alles anstellen kann. Es gibt natürlich relativ viele auch intelligente Systeme in der Intralogistik, also für die Steuerung all dieser Materialflüsse. Würde ich jetzt nicht als künstliche Intelligenz schon bezeichnen, oder? Da ist meistens alles noch relativ klar kodiert oder nicht frei und lernend. Aber es gibt lernende Systeme, die schon eingesetzt werden. Wir haben auch ein Forschungsprojekt gemacht mit der ETH Zürich, wo es darum ging, um Predictive Maintenance, vorausschauende Wartung. Weil, wie ich gesagt habe, wenn ein Ausfall ist bei einem Lager, dann kann das dem Kunden natürlich schmerzen. Und wenn man natürlich anhand von gewissen Sensoren Sachen oder Muster erkennen kann frühzeitig mit, und da war eben auch der Ansatz, lernfähige Systeme, die dazulernen, wie ist das Fahrverhalten von einem Regalbediengerät, das sind die grossen Geräte, die ein- und auslagern, 40 Meter hoch, schwere Geräte, die dann dafür sorgen, dass Kunden ausliefern können oder eben nicht, oder? Und da werden Wartungen gemacht von Personen, von Teams, aber da war der Ansatz oder ist der Ansatz, das frühzeitig Auffälligkeiten zu erkennen, auch mit lernfähigen Systemen. Und da gibt es natürlich aus meiner Sicht für die künstliche Intelligenz relativ viele Ansatzpunkte in allen Branchen und Bereichen. Und es wird sicher auch viel Wandel geben mit der künstlichen Intelligenz. Also ich sehe das heute auch, dass viele Mitarbeiter schon ChatGPT einsetzen oder Bewerber, das erkennt man teilweise noch ein bisschen an den Motivationsschreiben. Kommt das jetzt von ChatGPT oder ist das von einem Menschen geschrieben? Teilweise erkennt man das, oder? Und da sieht man schon relativ viele Berührungspunkte. Genau.
Wird das den Fachkräftemangel noch mehr verschärfen, weil viele sich dann vielleicht auch nicht mehr gewappnet sehen, mit KI sich noch weiterzubilden und ihr braucht Spezialisten in dem Bereich? Oder habt ihr da irgendwelche Lösungen?
Für uns sind es natürlich zwei Aspekte. Einerseits hilft natürlich, ich nenne es immer den ganzen Arbeitskräftemangel, also ich meine, das ist ein strukturelles Problem, ein demografisches Problem in vielen Ländern, das da ist, dass das sich verschärfen wird. Und das führt natürlich einerseits dazu, dass immer mehr Automatisierung, immer mehr auch Intelligenz in den Systemen notwendig sein wird bei Kunden. Also das hilft uns als Unternehmen, damit wir da einen starken Markt haben. Andererseits müssen wir selber die Fachkräfte oder Arbeitskräfte finden und das ist natürlich eine Herausforderung. Und da versuchen wir mit sinnstiftender Tätigkeit, wie ich es vorhin erwähnt habe, bei uns kann man was bewirken, kann was für die Gesellschaft Positives bringen, hat einen vielfältigen Job mit interessanten Aufgaben. Einerseits diesen Aspekt zu bringen, andererseits die Firmenkultur mit soziales Umfeld. Man schaut, denkt im Team. Und da müssen wir stark werden und dann werden wir auch gute Chancen haben, weiterhin die Arbeitsfachkräfte zu finden. Ich denke nicht, dass einfach ein, zwei Obstkörbe da helfen, oder da bin ich eher kritisch. Oder ich denke, was sucht man als Person, was Sinnstiftendes, wo man wertgeschätzt wird, wo man was machen kann. Oder?
Wertschätzung ist ja gerade ein gutes Stichwort. Verantwortung ist ein Teil eurer Unternehmensstrategie, aber auch eben nachhaltig. Gelebte Nachhaltigkeit. Wie lebt ihr Nachhaltigkeit?
Wir als KMU mit 190 Leuten haben natürlich nicht den Einfluss wie ein Großkonzern auf die gesamte Umwelt oder Gesellschaft, aber versuchen natürlich, wie ich das vorhin auch schon erwähnt habe, am Beispiel diese Verantwortung zu tragen. Den größten Einfluss bezüglich Nachhaltigkeit können wir natürlich mit unseren Systemen beim Kunden erreichen. Also das heißt, unsere Systeme sind ausgelegt auf Langlebigkeit. Wir haben Anlagen, die sind 40 Jahre im Betrieb, rein mechanisch, oder? Das ist schon sehr positiv für den Fußabdruck auf der Welt, oder? Das ist also nicht wie ein Drucker, der dann nach 3 Jahren ausfallen soll. Das ist bei uns nicht eingebaut oder angedacht. Das heißt, man muss natürlich nach ein paar Jahren irgendwelche Komponenten, die abgekündigt sind, ersetzen. Dort, das ist natürlich der Fokus, dass wir weiterhin die Qualität hochhalten, aber natürlich auch technologisch. Es gibt heute moderne Antriebe, die wir einsetzen, die stromsparend sind, wo man Rückgewinnungen machen kann, auch beim Regalbediengerät vom Hub her, die Energie zurückgewinnen und wieder in Strom umsetzen. Wir haben auch ein komplett neues Konzept für unsere Regalbediengeräte. Das heißt, diese 30, 40 Meter hohen Geräte, die sind teilweise 20 bis 30 Tonnen schwer, also so viel Material verbaut. Und wir haben da ein neues Konzept, wo wir, normalerweise sind die unten angetrieben, der Mast schwingt. Das heißt, man muss viel Material verbauen, dass es stabil ist. Und wir haben ja heute einen Antrieb unten, der über eine Kardanwelle hochgeführt ist. Durch das haben wir rein physikalisch 16 mal weniger Schwingungen. Und jetzt ein vergleichbares Gerät, 30 Meter, ist beim Mitbewerb über 20 Tonnen schwer und unseres ist 13 Tonnen schwer. Das heißt, weniger Material verbaut und dann auch weniger Stromverbrauch im Betrieb. Also auch da versuchen wir natürlich Ansätze zu finden, um Beitrag zu leisten. Wir sind auch unter Druck natürlich als Schweizer Unternehmen, Schweizer Löhne, viel Wertschöpfung in der Schweiz, dass wir da innovativ sind, auch unabhängig von der Nachhaltigkeit. Aber das ist natürlich auch ein positiver Einfluss darauf.
Innovationen zeigt ihr ja auch auf der Fachmesse Logistics und Automation in Zürich am 22. und 23. Januar 2025. Worauf darf man sich denn jetzt auch schon mal als Messebesucherin und Messebesucher hier besonders freuen?
Ist so, dass wir natürlich vom Stand, vom Platz her nicht x-beliebig eine Anlage mitbringen können. Wir haben ein kleines Tischmodell meistens dabei. Wir können Auskunft geben über unsere Innovationen. Wir haben ja da zum Beispiel die Augmented Reality im Einsatz, also wo wir versuchen, dem Kunden im Vertrieb die Anlage, die Arbeitsplätze näher zu bringen oder dann im Service, im Unterhalt mit Brillen. Da arbeiten wir ja mit dem Berner Startup zusammen, mit den Brillen zu arbeiten, wo einem Informationen angezeigt werden. Wir haben jetzt gerade diese Woche gestartet mit Drohnen, welche wir für die Regalprüfung einsetzen wollen. Alles super Gadgets, aber man kann nicht alle natürlich an die Messe mitbringen, aber wir werden sicher versuchen, da den Kunden was zeigen zu können. Genau.
Das heißt, ihr visualisiert komplette Lagerhallen, die noch gar nicht gebaut sind, oder?
Genau, also im Vertrieb können wir dann teilweise auch 1:1 ein Lager auf ein Baufeld projizieren. Da schaut er durchs Tablet, sieht dann eigentlich auf dem Feld diese Anlage. Es geht auch mit Brillen, da haben wir HoloLens von Microsoft im Einsatz und eben diese neuen Brillen, die vor allem für die Wartung gedacht sind, von Almer. Das heißt, wir können auch Wartungsanleitungen direkt einblenden und anzeigen, da haben wir schon einige Versuche gemacht, sehr erfolgreich.
Warum sollte man unbedingt an die Fachmesse Logistics and Automation nach Zürich kommen?
Also für uns ist es wirklich eine sehr interessante Fachmesse in der Schweiz für Logistiklösungen, Intralogistiklösungen. Wir sind mit dem Intralogistikverband Schweiz zusammen am Stand mit all unseren Mitbewerbern. Wir genießen den Austausch mit den Mitbewerbern, mit Kunden, mit potenziellen Kunden und es ist sicher eine super Möglichkeit, sich da informieren zu lassen, was es für Lösungen gibt für die Zukunft, für die einzelnen Kunden und Unternehmen.
Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Inputs, deine Informationen über dich als Person, als Mensch und als CEO der Gilgen Logistics. Und auch für deine Zeit, Daniel.
Vielen Dank an dich, vielen Dank ans Team. War eine Freude, heute hier zu sein. Danke, Markus.
Die Logistics und Automation findet am 22. und 23. Januar 2025 an der Messe Zürich parallel zur MPAC, der Fachmesse für die Schweizer Verpackungsindustrie, statt. Folgt uns und abonniert den Podcast. Weitere Infos gibt's auf logistics-automation.ch. Ich buchstabiere Logistics mit C-Automation.ch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.